Ja, ich möchte noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, danke für diesen neuen, wunderschönen Tag und danke, dass wir uns hier als Gemeinde in Freiheit versammeln dürfen. Und danke, dass wir dein Wort haben und danke, dass du zu uns redest. Und so möchte ich dich nun bitten, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass wir unsere Herzen von deinem Wort verändern lassen. Amen. Derzeit haben wir ja die Predigtreihe Angenommenes Licht bringt mehr Licht. Abgelehntes Licht bringt Finsternis. Ich möchte mich in diese Predigtreihe einklinken heute Morgen und wir werden uns gemeinsam das Leben von Kaleb anschauen. Das Leben von Kaleb ist ganz untrennbar mit dem Volk Israel verbunden. Also wir lesen nicht allzu viel von ihm, aber doch einiges. Aber wie gesagt, das Volk Israel spielt eine sehr wichtige Rolle und da möchten wir mit einem ganz kurzen Überblick beginnen. Aber im ersten Buch Mose spricht Gott zu Abraham und gibt ihm eine Verheißung. Und zwar verspricht er ihm, dass er ihm und seinen Nachkommen ein Land geben wird. Und das Land, das er hier sieht, also Abraham steht dort und er sagt, alles, was du hier siehst, das werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und er verspricht ihm, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden wie der Staub auf der Erde. Abraham bekommt dann später aber doch einen Erben, Isaak. Und er bekommt einen Sohn Jakob und dieser wiederum bekommt 12 Söhne, die zukünftigen 12 Stämme des Volkes Israel. Im Laufe der Geschichte lassen sich dann Jakob und seine Söhne in Ägypten nieder und irgendwann sterben Jakob und seine Söhne, doch mit der Nachkommenschaft von Abraham geht es weiter und eben das Volk Israel. Es lebt dann dort in Ägypten und wir lesen davon, dass es fruchtbar ist, dass es sich vermehrt und dass sie sehr, sehr stark wurden. Sie war eben sehr, sehr stark und der ägyptische König, also sie lebten ja im Land Ägypten und der ägyptische König bekam irgendwann Angst oder Bedenken, falls eine Kriegssituation kommen würde und so weiter, dann wäre das Volk Israel viel zu stark und so versklavten die Ägypter das Volk Israel und die Israeliten mussten hart eben für sie arbeiten. Es gab dann sogar Anweisungen an die Hebammen, dass sie alle männlichen neugeborenen Israeliten direkt töten sollen. Und ja, in diese Zeit hinein wird zuerst Mose geboren und seine Mutter versteckt ihn dann und somit überlebt er. Und Gott spricht dann zu Mose und sagt zu ihm, dass er eben das Volk Israel aus der Gefangenschaft herausführen soll. Und genau in diese Zeit hinein wird auch Kaleb geboren. Er wurde also in die Zeit der Sklaverei geboren. Ich denke, er hatte keine schöne Kindheit, so wie wir das heute kennen. Spiel, Spaß, Spannung. Und ich denke, sie war eher geprägt von Hitze, Hunger und Angst. Früher oder später musste auch er dann vermutlich sehr hart für die Ägypter arbeiten. Und ja, als Mose dann das Volk aus Ägypten herausführt, ist Kaleb knapp 40 Jahre alt. Somit ein gestandener Mann, der schon einiges erlebt hat und bestimmt auch schon einiges an Verantwortung übernehmen musste. Und ich denke, auch Langeweile kannte er nicht und so ging das Leben dann sehr ereignisreich für Kaleb weiter. Er erlebte die 10 Plagen und wie eben das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde. Er erlebte, wie Mose durch Gott das Rote Meer teilte, wie das bittere Wasser bei Mara süß wurde, wie Gott in der Wüste Sinn Manna vom Himmel regnen hat lassen, wie Gott ihnen Wachteln zum Essen schenkt, wie Mose mit dem Stab auf den Felsen schlägt und Wasser herauskommt, wie Mose die 10 Gebote in Empfang nimmt und wie das Volk das goldene Kalb dann anbetet und noch viele andere Situationen. Und Kaleb war überall mittendrin und live dabei. Es war also eine sehr ereignisreiche Zeit und eine Zeit, in der Gott sehr viele Wunder und Zeichen getan hat. Es war auch die Zeit, in der sich die Verheißung an Abraham erfüllen sollte. Gott hat ihm ja versprochen, dass er ihm und eben seinen Nachkommen ein Land schenken will. Und nun steht das Volk Israel, also die Nachkommenschaft von Abraham, direkt vor diesem Land und eigentlich vor der Landeinnahme. Aber wir lesen es in 4. Mose, Kapitel 13, Verse 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Kindern Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran aus, nach dem Befehl des Herrn, allesamt Männer, die Häupter der Kinder Israel waren. Die 12 Kundschafter werden dann namentlich aufgezählt. Und hier ist auch die erste Erwähnung von Kaleb. Es war ja so, dass eben Mose das Volk angeführt hatte, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und Mose war als ihr Anführer auch dafür zuständig, Recht zu sprechen. Und das war dann doch eine sehr, sehr große Aufgabe, weil das Volk Israel waren zu dem Zeitpunkt, als sie aus Ägypten ausgezogen waren, ungefähr 600.000 wehrfähige Männer. Und da kommen dann noch Frauen und Kinder dazu. Also war es eine sehr, sehr große Menge. Und das war für Mose dann natürlich auch nicht sehr einfach. Und als sein Schwiegervater das damals gesehen hat, hat er ihm einen Rat gegeben. Nämlich, er soll sich tüchtige Männer aussuchen, die gottesfürchtig sind. Männer der Wahrheit, die den ungerechten Gewinn hassen. Und er soll diese Männer als Leiter einsetzen, und zwar über Gruppen verschiedener Größen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Kundschafter eben aus dieser Reihe von diesen Männern kommen. Also wir wissen es nicht sicher, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Auf jeden Fall, aber waren sie angesehene Männer, die mit Bedacht ausgewählt wurden. Und Kaleb war einer von ihnen. Er war also ein Fürst, wie die Bibel hier schreibt. Aber ich denke, heute wäre er vielleicht ein Leiter einer Gemeinde. Mose erklärt den Kundschaftern dann noch ganz genau, auf was sie achten sollen, und schickt sie dann los. Die Kundschafter machen sich auf den Weg und führen den Auftrag aus und sind 40 Tage unterwegs und kommen dann wieder zurück zum Volk, zu Mose, und berichten von ihren Erkundungen. Sie berichten davon, dass in dem Land Milch und Honig fließen. Sie präsentieren auch die Wahnsinnsfrüchte, die sie mit dabei haben. Es sind Trauben so groß, dass zwei Männer sie auf einer Stange tragen müssen. Gott hat also nicht zu viel versprochen. Das Land war wirklich unglaublich super und ja, es war so, wie er gesagt hatte. Doch die Kundschafter berichteten auch, dass die Bewohner stark und die Städte befestigt sind. Und es soll dort sogar Riesen geben, die Söhne Enaks. Das ist also das Ergebnis der Erkundungen, das sind die Fakten, da sind sich die 12 Kundschafter alle miteinander einig. Durch diese Fakten, also auf der einen Seite diese positiven, aber auch die vermeintlich negativen Fakten, scheinen das Volk zu beunruhigen. Denn in den nächsten Versen lesen wir davon, dass Kaleb versucht, das Volk zu beruhigen und zu ermutigen. Vierter Mose 13, Vers 30 bis 33. Und Kaleb beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss überwältigen. Kaleb war live vor Ort, er hat das alles auch gesehen, er wusste, wie stark und wie befestigt die Städte sind, aber er machte dem Volk Mut. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht gegen das Volk hinaufzuziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie verbreiten unter den Kindern Israel ein böses Gerücht über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten, und sprachen: Das Land, das wir durchzogen hatten, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Kinder Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Ein kleines Beispiel. Was seht ihr hier auf diesem Bild? Genau. Ah, Frauenkopf, Fisch. Was? Wie? Was seht ihr nun? Frauenkopf oder Fisch? So. Wer sieht den Fisch nun? Mädchen, so, der Fisch. Es ist dasselbe Bild und doch sehen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge. Es ist einfach das Bild um 90 Grad gedreht, also sie sehen es einfach aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Sicht. Die Kundschafter, also alle 12, sie waren gemeinsam unterwegs und sie haben alle das Gleiche gesehen und sie sind sich soweit über die Fakten eigentlich auch einig. Und trotzdem ziehen sie andere Schlüsse daraus. Warum ist das so? 10 Kundschafter hatten eine falsche Sicht oder eine falsche Perspektive auf die ganze Sache. Die Kundschafter sahen sich so, wie die Einwohner Kanaan sie sahen, nämlich wie Heuschrecken. Nur Josua und Kaleb sahen das Ganze aus Gottes Perspektive. Und darum waren sie sich auch sicher, dass sie das Land erobern konnten. Für die 10 ungläubigen Kundschafter erschien das Problem der Riesen unüberwindbar. Doch für Josua und Kaleb war das Problem der Riesen eigentlich unerheblich. Es war kein Hindernis für sie. Ich denke, man kann es lernen, Dinge aus der richtigen Perspektive zu sehen, auch ohne, dass man den Kopf um 90 Grad drehen muss. Aber ich denke nämlich, wenn wir uns eine ganz wichtige Frage stellen, nämlich aus welcher Perspektive sieht Gott die Sache, beziehungsweise was sagt sein Wort, die Bibel dazu? Ich denke, darum ist es auch so wichtig, dass wir Gott immer besser kennenlernen und dass wir uns gut in seinem Wort auskennen. Denn in manchen Situationen haben wir vielleicht Zeit zu überlegen, in der Bibel zu forschen, um herauszufinden, was sagt Gott darüber. Aber ich denke, es gibt auch Situationen oder Entscheidungen, die man schneller treffen muss. Und dann ist es umso wichtiger oder ein Riesenvorteil, wenn ich mich einfach in der Bibel auskenne und wenn ich weiß, wie Gott ist und was er von mir erwartet. Gott hat dem Volk Israel ganz klar gesagt, dass er ihnen das Land geben will und dass sie es einnehmen sollen. Und das wussten auch die 10 Kundschafter. Doch sie hatten Angst und sie betrachteten die Lage nicht aus Gottes Sicht oder sie ließen Gott außen vor und sahen die Fakten nur aus menschlicher Sicht. Sie vertrauten nicht auf seine Zusage und verbreiteten in Folge sogar noch ein böses Gerücht, um das Volk davon abzuhalten, das Land einzunehmen. Mit ihrer Angstmache haben sie auch Erfolg und das Volk schrie und weinte, lesen wir. Es schrie und weinte die ganze Nacht und sie jammerten. Wären wir doch in Ägypten geblieben oder wären wir sogar in Ägypten gestorben oder wären wir doch schon in der Wüste gestorben und so weiter. Das Volk Israel wurde ja ursprünglich oder es wurde von Gott auserwählt, um ein Licht unter den anderen Völkern auf der Erde zu sein. Es wurde von Gott aus der Sklaverei befreit und durch gewaltige Wunder und Zeichen eben hierher an den Ort, wo sie jetzt waren, hingeführt. Doch wie es scheint, haben sie das alles vergessen oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall trauten sie ihrem Gott nicht zu, dass er mit den Riesen fertig werden würde. Und es war schon mindestens seit dem Auszug aus Ägypten so, dass sie mit Gott eben nicht zufrieden waren. Wir haben vorhin gelesen, was Kaleb alles oder gehört, was Kaleb alles miterlebt hat, die ganzen Zeichen, aber dazwischen hat er auch immer wieder miterlebt, wie das Volk Gott gegenüber gemurrt hatte. Sie bekamen das Wasser, sie murrten, sie bekamen das Manna, sie murrten wieder und. Es war ein richtiges Trauerspiel. Und auch, dass sie die Kundschafter ausgesendet hatten, war eigentlich nicht Gottes Idee, sondern das Volk wollte es so. Das können wir in 5. Mose, können wir das rückblickend dann nachlesen. Und zwar haben sie kamen zu Mose und sagten, lass uns doch Kundschafter aussenden. Und Gott hat es ihnen mehr oder weniger erlaubt. Also sie haben das nur gemacht, weil sie Gott scheinbar nicht vertrauten, dass es ein gutes Land sein wird. Wenn sie auf Gott vertraut hätten, dann wären sie jetzt schon in dem Land und sie hätten es bestimmt schon eingenommen. Doch durch ihren Unglauben manövrieren sie sich von einem Problem zum nächsten. Das aktuelle Problem war also, dass sie aus Angst und Unglaube das Land nicht einnehmen wollten. Lieber wollten sie sich einen neuen Führer suchen, der sie zurück nach Ägypten brachte. Man muss sich das vorstellen, sie waren in Ägypten in der Sklaverei, wurden von dort befreit und wünschten sich nun mehr wieder zurück in die Gefangenschaft zu kommen. Doch das Ermutigende ist hierbei in dieser trostlosen Zeit, es gibt auch einen Lichtblick. Es gibt ja noch die 2 anderen Kundschafter. Sie trauten Gott sehr wohl zu, dass er sie zum Sieg führte. Sie wissen auch ganz genau, dass Gott ihnen das Land geben will und sie vertrauen zu 100% darauf. Und sie sind es nun, die noch einmal versuchen, das Volk zu ermutigen und umzustimmen. Sie versuchen es auch, das Volk davon abzuhalten, gegen Gott zu handeln. Ich habe mir die Situation dann irgendwie so versucht, bildlich vorzustellen, wie die Kundschaft vielleicht auf einer kleinen Anhöhe stehen. Und das Volk ist vor ihnen, wie gesagt, es waren 600.000 wehrfähige Männer, dann noch Frauen und Kinder dazu. Die Kundschafter standen oben und sprachen zum Volk, erzählten ihnen das. Und wie gesagt, 10 Kundschafter stellten sich gegen Gott, gegen Josua und Kaleb. Und sie brachten trotzdem noch einmal den Mut auf, versuchten noch einmal das Volk eben zu ermutigen. Ich denke, es braucht unglaublichen Mut, denn ich glaube, das Volk war nicht so gesittet, wie ihr hier jetzt sitzt, sondern sie fingen an zu tuscheln. Habt ihr gehört? Riesen und hin und her. Und das werden wir nie schaffen. Das ist unmöglich. Wie können sie nur so etwas sagen? Und es geht dann so weit, dass sie sogar sagen, komm, lasst uns Josua und Kaleb steinigen. Sie haben so viel Angst davor, oder ich weiß nicht genau, was sie dazu bringt, aber in dieser Situation, Josua und Kaleb beweisen so viel Mut, sie stehen da vorne und erzählen dem Volk, dass Gott ihnen doch gesagt hat, er will ihnen das Land geben, und was kommt schlussendlich heraus? Das Volk möchte sie steinigen. Der nächste Schritt des Volkes in Richtung Finsternis. Ich denke, die ganze Situation zeigt eben das gewaltige Vertrauen von Kaleb auf Gottes Zusage und den großen Mut, den er hat. Sie zeigt aber auch das Nichtvertrauen und den Unglauben des Volkes. Doch Gott lässt es nicht zu, dass Kaleb und Josua gesteinigt werden, sondern er greift ein in dieser Situation und er spricht ein vernichtendes Urteil über das Volk. Also er spricht zu Mose und sagt, keiner der Männer über 20 wird in das verheißene Land kommen. Das ist mal sein Urteil. Wir werden es nachher noch genauer anschauen. Also das Urteil über das Volk ist vernichtend und das Urteil, das Gott in dieser Situation über Kaleb ausspricht, jedoch ist ein ganz ein anderes. 4. Mose 4, Vers 24. Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommenschaft soll es besitzen. Wie gesagt, wir lesen nicht so viel über Kaleb, aber was wir lesen, ich denke, es sagt sehr viel über ihn aus. Und zwar wird nämlich ganze 5-mal erwähnt, dass er Gott völlig nachgefolgt ist. Und das in so einer dunklen Zeit mitten unter einem murrenden Volk, was Gott scheinbar nicht vertraut. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Der andere Geist, von dem Gott hier redet, er war es auch, der Kaleb dazu befähigte, dass er sich vor das Volk hinstellen konnte und für Gott einstehen konnte. Denn Kaleb war vom Heiligen Geist geleitet. Und in 2. Timotheus 1, Vers 7 lesen wir Folgendes über den Heiligen Geist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die 10 Kundschafter waren nicht von diesem Geist geleitet. Sie hatten Angst und verbreiteten auch unter dem Volk Angst. Doch der Geist der Angst kommt von Satan, er kommt nicht von Gott. Gottes Geist aber gibt uns Kraft zum Kampf. Ich denke, Kaleb hatte die Kraft, sich gegen die 10 Kundschafter zu stellen und eigentlich gegen das ganze Volk und für Gott zu kämpfen. Er gibt uns Liebe für andere Menschen. Aber ich finde es so bewundernswert, wie sich Kaleb für das Volk einsetzt, obwohl sie davor schon Nein gesagt haben. Und mit der ganzen Vorgeschichte, wenn man sie kennt, setzt er sie trotzdem so ein und wie er versucht, sie zu ermutigen. So lange sogar, bis sie ihn steinigen wollen. Ich denke, es braucht eine ganz besondere Liebe für die Menschen, dass man so weit geht. Und er ist ein Geist der Besonnenheit. Er gibt uns Besonnenheit, uns selbst zu kontrollieren. Ich denke, wir Menschen sind oft leicht beeinflussbar und ja. Kaleb blieb Gott treu, obwohl es alle anderen nicht gemacht haben. Das Geniale an dieser Sache ist, dass dieser Geist auch heute noch derselbe Geist ist wie damals. Und Gott hat uns versprochen, dass der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir unsere Schuld bekennen und wenn wir zu Gott umkehren, dann haben wir den Heiligen Geist in uns. Lass uns die Kraft und die Liebe und die Besonnenheit, die vom Heiligen Geist ausgeht, viel mehr nützen, um ein Licht in dieser finsteren Welt zu sein. Seien wir doch öfter so mutig wie Kaleb und stellen uns auf Gottes Seite und ermutigen wir uns doch gegenseitig, gegen Riesen anzukämpfen, so wie Kaleb das Volk ermutigt hatte. Denn Gott ist mit uns. Er war damals mit dem Volk und Gott ist auch heute noch mit uns. Ich denke, es ist aber auch wichtig, dass wir Warnungen und Ermahnungen aussprechen und aber auch annehmen. Nicht so wie das Volk in dieser Situation. Denn so können wir immer mehr ein Licht in der Welt werden. Kaleb war also ein Licht, weil er Gott völlig nachgefolgt war. Und darum war er auch ein besonders helles Licht, denke ich. Doch das Volk hatte das Licht abgelehnt. Das wollte Kaleb sogar steinigen. Doch Gott bewahrt ihn davor, spricht eben zu Mose. Und ursprünglich möchte er das Volk mit einer Plage schlagen und aus Mose eine neue, noch größere Nation machen. Doch auch Mose setzt sich für das Volk ein und bittet Gott, dem Volk zu vergeben. Und so vergibt Gott in seiner Gnade dem Volk und er steht zu seiner Verheißung, sie werden das Land einnehmen. Doch nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Das Maß war voll, 10-mal hatten sie den Herrn versucht. Und nun verkündigt er eben die Folgen des Unglaubens und des Ungehorsams. Die 10 Kundschafter, sie sterben durch eine Plage. Alle wehrfähigen Männer über 20 dürfen nicht in das Land einziehen, sondern werden in den nächsten Jahren sterben. Und das Volk muss, bevor es in das Land einziehen wird, 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Und in diesen 40 Jahren werden eben alle über 20 Jahre sterben. Und wir lesen auch 4. Mose 14, Vers 33. Und eure Kinder sollen 40 Jahre lang in der Wüste weiden und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Die Kinder haben also die Konsequenzen des Unglaubens ihrer Väter zu tragen. Doch in dieser ganzen Situation, in dieser Urteilsverkündung gibt es auch 2 Ausnahmen, Josua und Kaleb. Diese 2 Kundschafter werden am Leben bleiben und sie sind die einzigen über 20, die in das verheißene Land einziehen, weil sie Gott treu waren. Also die einzigen wehrfähigen Männer. Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er gekommen ist. Seine Nachkommenschaft soll es besitzen. Man könnte nun meinen, dass das Volk am Tiefpunkt angelangt war. Jedoch geht es noch eine Stufe tiefer. Als Mose dem Volk das Urteil Gottes verkündete, da trauerte das Volk sehr und sie sahen ein, dass sie gesündigt haben und scheinbar dachten sie, dass jetzt alles wieder gut ist und so wollen sie nun doch das Land noch einnehmen. Mose warnt sie davor, doch sie schlagen die Warnungen in den Wind. Sie ziehen auf das Gebirge hinauf, doch die Bundeslade Mose lassen sie zurück. Haben sie normal immer dabei in ihrer Mitte. Sie lassen sie im Lager zurück. Und wie es kommt, die Amalekiter, die Kanaaniter, die auf diesem Gebirge wohnten, zerschlugen und zersprengten sie und sie konnten das Land nicht einnehmen. Also es ging ja jetzt sehr viel um Landeinnahme und die Frage stellt sich, was hat das mit uns heute zu tun? Ich denke, eher weniger von uns werden in die Situation einer Landeinnahme kommen. Jedoch denke ich, stehen wir alle immer wieder in Situationen, in denen wir entscheiden müssen, ob wir uns auf Gottes Seite stellen oder nicht. Es gibt so Situationen, da wissen wir eigentlich ganz genau, was Gott darüber denkt und was er von uns möchte. Das Volk wusste ganz genau, Gott will ihnen das Land jetzt geben. Doch nur 2 brachten den Mut auf, auch das Richtige zu tun. Wie ist das mit uns? Wenn ich in einer Situation bin und ich weiß genau, Gott denkt, ich sollte so und so handeln. Bringe ich den Mut auf, auch wirklich dann das zu tun, was Gott von mir erwartet, auch wenn die Fakten, die ich mit meinen Augen sehe, irgendwie dagegen sprechen oder es irgendwie für mich sehr schwierig ausschaut. Ich möchte uns ermutigen, dass wir keine Kompromisse eingehen, sondern darauf vertrauen, dass Gott seine Zusagen hält, dass er nur das Beste für uns will. Folgen wir Gott doch nicht nur ein bisschen nach, wo es in meinen Augen gut ausschaut, sondern folgen wir ihm doch völlig nach, so wie Kaleb Gott völlig nachgefolgt ist. Die Landeinnahme ist also gescheitert, doch Gott wäre nicht Gott, wenn er sein Versprechen nicht halten würde. Die Landeinnahme ist also nur vorübergehend gescheitert.
Sie ist mit dieser Generation gescheitert. 40 Jahre später steht das Volk wieder vor der Landeinnahme. Alle Männer, die bei der ersten Landeinnahme über 20 Jahre alt waren, waren inzwischen verstorben. Nur Josua und Kaleb sind noch übrig. Josua war sogar zum Nachfolger von Mose geworden. Dieser ist in der Zwischenzeit auch verstorben. Als es nun um die Landverteilung ging, waren die zwei wieder zusammen, so wie damals, als sie als Kundschafter ausgesendet wurden. Trotz seines inzwischen doch recht fortgeschrittenen Alters war Kaleb voller Tatendrang. Und als er nun weiß, jetzt ist es endlich soweit, endlich dürfen wir das Land einnehmen, ist er zur Stelle und wir lesen Folgendes von ihm. In Josua 14, die Verse 6 bis 14. Und die Kinder Juda traten in Gilgal zu Josua. Und Kaleb, der Sohn Jefunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm: Du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Und meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Da schwor Mose an jenem Tag und sprach: Wenn ich das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil wird in Ewigkeit. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, so wie er geredet hat. Diese 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherwanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Kampf und um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakim dort sind und große, feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit Kaleb, dem Sohn Jefunnes, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Und Josua segnete ihn und gab Kaleb, dem Sohn Jefunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron Kaleb, dem Sohn Jefunnes, dem Kenisiter zum Erbteil bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig nachgefolgt war. Kaleb entging der Plage, die den ungläubigen Kundschaftern das Leben kostete. Er wurde während der Wüstenwanderung, in der alle anderen über 20, also alle wehrfähigen Männer, starben, auch dort wurde er bewahrt. Und er wusste, dass Gott ihn nicht am Leben erhalten hätte, um ihm dann die versprochene Belohnung für seinen Glauben nicht zu geben. Was macht es also, wenn dort Riesen lebten, wenn die Städte befestigt waren? Es war für ihn nicht wichtig, denn er vertraute auf Gott. Es war auch immer noch so, mit der Kraft des Heiligen Geistes sah er die Dinge immer noch mit den Augen des Glaubens und nicht, wie sie von außen erschienen. Wie gesagt, die Feinde waren immer noch da. Es war nicht so, dass es jetzt ein leichtes war, einfach das Land einmarschieren und fertig. Doch Gott war treu und so bekam Kaleb nun tatsächlich seinen Erbteil. Sein Mut, seine Ausdauer, seine Geduld und vor allem seine völlige Nachfolge haben sich also bezahlt gemacht. An diesem Punkt bin ich dann in den Vorbereitungen das Ganze nochmal im Kopf durchgegangen. Gott führt das Volk aus der Sklaverei. In der Wüste murren sie, Gott versorgt sie, sie murren, Gott versorgt sie, sie murren. Gott möchte sie dann wirklich ins verheißene Land hineinführen, doch sie wollen es zuerst auskundschaften. Sie glauben, dass die Bewohner zu stark sind, wollen es dann doch nicht einnehmen. Dann ist das Maß voll, Gott verkündigt das Urteil über sie. Sie machen ein Lippenbekenntnis, wollen nun doch wieder rein. Aber es klappt natürlich nicht. Es vertraute Gott nicht, hatte Unglauben und das hatte Konsequenzen. Wir haben es gehört. Besonders getroffen hat mich dann die Stelle eben, Und eure Kinder sollen 40 Jahre lang in der Wüste weiden und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Die Kinder, also die Nachkommen dieser Männer, hatten die Konsequenzen zu tragen. Die Männer hatten Unglaube, vertrauten nicht auf Gott und ihre Kinder mussten die Konsequenzen tragen. Sie durften noch nicht ins gelobte Land, sondern mussten zuerst 40 Jahre in der Wüste herumwandern. Sie mussten mit ansehen, wie ihre Väter starben, weil sie Gott ungehorsam waren. Und ich denke, es hatte auch noch viele weitere nicht sichtbare Konsequenzen, weil ich denke, wenn man in einem Volk aufwächst, ständig Mord und dieser Unglaube, und ich denke, das prägt einen doch sehr. Es war auch kein schönes, kein leichtes Erbe, sondern ich denke, ein finsteres Erbe, das sie ihren Kindern hinterließen. Jedoch nicht alle. Es gibt auch hier wieder einen Lichtblick, nämlich Kaleb. Ich denke, dieser Mann war ein richtiges Vorbild, damals schon, ist es auch heute für uns noch. Er war auch ein Vorbild für die nächste Generation und er war auch aktiv daran, oder er war aktiv, dass er der nächsten Generation ein gutes Erbe hinterlässt und kein schlechtes. Nachdem Kaleb in seinem Leben Glauben und Vertrauen bewiesen hatte, spornte er auch andere an, es ihm gleich zu tun und seinen Glauben nachzuahmen. Er sagte, wer Kirjat Sefer schlägt, also nachdem er das Land eingenommen hatte, wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Wenn das kein Ansporn ist. Ich denke, aus der heutigen Zeit ja, ist das ein wenig schwierig zu verstehen, aber ich bin davon überzeugt, dass Kaleb nur das Beste für seine Tochter wollte. Denn er wusste, ohne Gottes Hilfe wird es keiner schaffen, diesen Teil einzunehmen. Und somit, wenn es einer schafft, dann weiß ich, dass er ein gottesfürchtiger Mann ist und dass er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. So konnte er sicher gehen, eben, dass seine Tochter doch einen gehörigen Mann kriegt. Othniel heißt dann der glückliche Mann. Er ist es, der Kirjat Sefer schlägt und somit die Tochter Kalebs als seine Ehefrau bekommt. Sie bekommen dann auch noch ein Feld und Wasserquellen von Kaleb. Und dass Kalebs Plan funktioniert hat, also dass seine Frau einen tollen Mann bekommt, einen gottesfürchtigen Mann bekommt, das können wir im Buch der Richter nachlesen. Denn ganz nach dem Vorbild seines Schwiegervaters Kaleb vertraute Othniel auf Gott und er wurde zu einem wichtigen Werkzeug Gottes. Othniel war nämlich der erste Richter, der von Gott berufen wurde. Er richtete Israel, er zog in den Kampf, er besiegte den König von Aram und das Volk hatte dann 40 Jahre Ruhe. Ich denke, im Leben von Kaleb bewahrheitet sich das Prinzip ganz klar. Angenommenes Licht bringt mehr Licht. In diesem Falle für Kaleb und auch für seine nachfolgende Generation. Was können wir also von Kaleb lernen? Ich denke, Kaleb ist in eine schwierige Zeit hineingeboren, in Sklaverei. Ich denke, auch wir sind in eine schwierige Zeit hineingeboren. Viele Menschen wollen von Gott nichts wissen. Und trotzdem, trotz der schwierigen Zeit, war Kaleb ein Licht. Und ich denke, umso wichtiger ist es, dass auch wir heute noch Lichter sind in dieser Welt. Und ich denke, wenn wir ein Licht sein wollen, dann ist es nicht ein einmaliger, zack, ich entscheide mich dafür und dann bin ich einfach ein Licht, sondern es ist ein Prozess. Und dieser Prozess wird uns das ganze Leben verfolgen oder beschäftigen, so wie es sich auch durch das ganze Leben von Kaleb gezogen hat, dass er Gott völlig nachgefolgt ist. Es war nicht nur in einem kleinen Punkt, sondern es hat sich durch sein ganzes Leben durchgezogen. Kaleb kannte Gottes Verheißung und er vertraute bedingungslos darauf. Er ließ sich nicht davon abbringen, auch nicht von den 10 anderen Kundschaften und auch nicht vom Volk. Ich denke, damit wir auf die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, vertrauen können, müssen wir sie zuerst einmal kennen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und herausfinden, was hat uns Gott versprochen, was sind seine Verheißungen ganz konkret für uns. Und dass wir ihn dann auch beim Wort nehmen. So wie Gott dem Volk Israel versprochen hat, dass er ihnen das Land geben wird. So hat Jesus uns versprochen, dass er wiederkommen wird und in der Zwischenzeit wird er für uns Wohnungen vorbereiten. Er hat uns auch dort das ewige Leben versprochen und Gott verspricht uns auch, dass dort ein Ende des Todes, der Sorgen und der Schmerzen sein wird. Das möchte Gott allen Menschen geben. Doch so wie nicht alle Israeliten ins verheißene Land einziehen konnten, so werden leider auch nicht alle Menschen in den Himmel kommen, sondern nur jene Menschen, die Jesus nachfolgen. Kaleb hatte also das ganze Volk ermutigt, auf Gott zu vertrauen und hat sie auch zugleich davor gewarnt, gegen Gott zu handeln. Und er macht es mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir Christen in der heutigen Zeit haben denselben Geist in uns. Lassen wir uns doch auch viel mehr vom Heiligen Geist erfüllen und führen und leiten und ermutigen wir uns doch auch, gegenseitig am Wort Gottes festzuhalten und verschließen wir unser Herz nicht gegenüber gut gemeinter Warnungen und jo. Häufig, wenn wir von Kaleb lesen, lesen wir auch von Josua. Er war auch der zweite Kundschafter, der eben auf Gott vertraute. Sie hatten gemeinsam so viel erlebt und ich denke, dass sie sich oft gegenseitig auch eine Ermutigung waren. Und auch heute ist es noch total wertvoll, wenn man einen speziellen Freund hat, auf den man sich verlassen kann, der dasselbe Ziel hat und mit dem man sich austauschen kann, mit dem man gemeinsam in der Bibel lesen kann, wenn man sich gegenseitig Mut zusprechen kann. Ich selber habe das ganz praktisch erfahren und kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Das Volk Israel hat durch seinen Unglauben ein finsteres Erbe für die nächste Generation hinterlassen. Doch Kaleb hat uns gezeigt, dass es auch anders geht. Lassen wir uns doch von Kaleb inspirieren und arbeiten wir daran, dass wir unserer nächsten Generation Vorbilder sind und dass wir ihnen als Gemeinde als ein gutes Erbe hinterlassen. Fordern wir ihren Glauben heraus und spornen wir sie an, Gott nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Wenn ich ein Vorbild sein möchte und jemand zu etwas anspornen, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass ich das selber auch mache, zu dem, was ich sie anspornen möchte. Aber ich bin der Meinung, dass der Dienst einer nächsten Generation ein ganz besonderer Dienst ist und ein ganz besonders wichtiger Dienst. Und er betrifft auch jeden von uns. Weil jeder von uns ist dazu befähigt. Nicht jeder ist musikalisch. Und nicht jeder kann vielleicht gut reden, aber jeder von uns kann ein positives, ein gutes Erbe für die nächste Generation hinterlassen. Auch uns als Gemeinde ist dieser Dienst so wichtig. Wir haben hier auf der Homepage einen Punkt, nächste Generation. Da gibt es 5 Bereiche. Jungschar, Zeltlager, Jugendgruppe, Kinderbetreuung und Religionsunterricht. Und alle diese Bereiche haben etwas gemeinsam. Sie beschäftigen sich mit der nächsten Generation und ihr Ziel ist es, Jesus der nächsten Generation näher zu bringen. Georg Hämmerle ist bei uns in der Gemeinde für diesen Bereich, für die nächste Generation zuständig. Ich möchte euch echt ermutigen, geht auf ihn zu, wenn ihr nicht konkret wisst, was kann ich für die nächste Generation tun, wie kann ich sie unterstützen, wie kann ich sie ermutigen, wie kann ich sie im Glauben weiterbringen. Und kürzlich war zum Beispiel Helmut Broger bei uns in der Jugendgruppe und hat aus seinem Leben erzählt. Es war echt genial und jeder hat etwas zu erzählen und ich möchte euch wirklich ermutigen, überlegt euch, wie kann ich für die nächste Generation ein gutes Erbe hinterlassen. Ja, und ich möchte uns nochmal ermutigen, es ist heute sehr oft vorgekommen, ich möchte uns ermutigen, dass wir Gott wirklich völlig nachfolgen, dass wir keine Kompromisse eingehen und so ein Licht in der Welt sind, wie Kaleb. Ich möchte uns ermutigen, dass wir der nächsten Generation ein gutes Erbe hinterlassen, eben wie Kaleb. Und wir können das, wir können ein Licht sein, wir können ein gutes Erbe hinterlassen, nicht aus eigener Kraft, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir den Heiligen Geist in uns haben, wie Kaleb. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte noch mit uns beten zum Abschluss. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und danke auch ja, für das Volk Israel und dass wir am Volk deine Größe erkennen dürfen. Ich möchte dich für uns bitten, dass wir in der Welt ein Licht sein dürfen, dass wir ganz zu dir stehen dürfen, dass wir dir völlig nachfolgen dürfen. Danke, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Bitte hilf, dass wir ihm Raum geben, dass wir uns immer mehr von ihm leiten lassen und dadurch immer mehr ein Licht sein dürfen. Amen.